Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil, alias der Hopmeeple und...
Bastian, alias Fenris Board Games.
Ich wollte gerade sagen, was für ein Chihuahua hat sich denn hier eingeschlichen?
Schwanz geklemmt.
Okay, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Und wir sind nicht alleine. Als Schiedsrichter müssen wir ja jetzt hier mittlerweile jemand etablieren. Und zwar waren wir heute eine gespielt mit Community Support. Wir haben den Daniel von Nordgeek dabei. Grüß dich.
Ja, moin in die Runde. Hi, schön, dass ich da sein darf.
Den Nordgeek, den kennt man aus Instagram und den gibt es mittlerweile oder langsam jetzt auch auf YouTube, richtig?
Ja, genau. Instagram mache ich jetzt schon recht lange. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich glaube 2020 so richtig doll. Habe aber zwischendurch auch ein Jahr Pause gemacht, so wie man das halt kennt. Und jetzt habe ich wieder angefangen, seit ein paar Monaten mehr zu machen und jetzt auch Bock gekriegt, mal YouTube mir anzugucken. Und da habe ich jetzt erste Gehversuche gemacht, ja.
Also gern mal anschauen. Aber dadurch, dass du ja genauso viel spielst wie wir, haben wir uns gedacht, machen wir eine Gespielt-Folge an der Stelle. Und dadurch, dass du ja noch nie da warst, fangen wir doch erstmal an mit einer schönen
Brettrunde.
Juhu!
Ja. Ich bin heute immer nur noch am Jaulen, nein, Quatsch.
Ich bin gespannt.
Ach so, und wer Nordgeek finden möchte, folgt dem Pinguin.
Schön. Ja, es war richtig schön bei euch. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Es ist eine Möwe.
Mein Sohn hat es auch sofort erkannt, ich nicht.
Du machst doch auch ständig Urlaub hier oben. Wie viele Pinguine hast du hier schon gesehen und wie viele Möwen?
Oh, bestimmt. Er sieht gerade einen, ne? Also.
Bei euch gab es da nicht sogar Pinguine in diesem, in irgendeinem?
In dem Seehunddecken meinst du? Vielleicht als Futter.
Ja, wer weiß. Nee, okay, gut. Dann fangen wir einfach mal mit der Brettrunde an. Dann möchte ich gleich die erste Frage wissen von dir, dein Lieblingsspiel.
Ja, ist, glaube ich, eine Frage, die wir alle schon ganz oft beantwortet haben, deswegen kommt es jetzt auch sehr schnell. Das ist tatsächlich Tricerion. Seit vielen, vielen Jahren habe ich eine große Liebe zu Tricerion, ja. Ja,
Tricerion ist cool.
Kann ich
nachvollziehen. Kommt aber viel zu selten auf den Tisch, muss ich mal
sagen. Das stimmt leider.
Hast du nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Ich habe vielleicht mal von Brettspielmessen geträumt, aber von einzelnen Brettspielen jetzt noch nicht. Aber nach so ereignisreichen Messetagen vielleicht, ja. Dann natürlich auch nur gut. Nie Albträume.
Das muss man ja auch alles verarbeiten. Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Das ist eine gute Frage. Ich muss mal kurz umgucken, was hier so neben mir liegt.
Prinzessin Lilith.
Vielleicht wäre ich so ein Bauer in Agricola.
Bauer
schön in Agricola. Morgens aufstehen, die Tiere füttern, die irgendwie uneingezäunt über die Spielfelder laufen und die Kuh, die in meinem Wohnzimmer steht.
Und am runden Ende nicht ernähren können. Ne?
Richtig. Überlegen, welches Familienmitglied wird jetzt erstmal.
Soll ich mich vermehren oder nicht? Ja, schön, schön. Mit welcher Berühmtheit würdest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Ich habe euren Podcast schon gehört, deswegen mich auf diese Frage vorbereitet. Ich würde wirklich gerne mal mit Jan Böhmermann eine Runde Euro-Disneyland spielen. Er hat nämlich mal in seinem Podcast erzählt, dass er auch, so wie ich, stolzer Besitzer von Euro-Disneyland ist. Das ist von MB-Spiele. Richtig riesen Plastikschrott mit irgendwie Plastikschlössern, wo du mit Magneten irgendwelche Asteroiden durch die Gegend schieben musst, so Geschicklichkeitsspiele. Das ist tatsächlich ein Brettspiel, was ich aus meiner Kindheit habe und genauso deshalb in dieses Brettspiel verliebt bin wie Jan Böhmermann. Und ich stelle mir das auch lustig vor und interessant.
Das Spiel kenne ich gar nicht, oder? Nee, habe ich bestimmt mal gesehen.
Es lohnt sich auch nicht. Ich habe es tatsächlich mal gesucht im Haus von meinem Vater auf dem Dachboden, weil ich es vermisst habe und irgendwie mal mitnehmen wollte. Ich habe es nicht mehr gefunden. Ich weiß nicht, welche meiner vielen Cousinen, Cousins das bekommen hat. Ich habe es mir danach neu gekauft für übertriebene 95 Euro.
Boah, okay. Aber ist nicht gut, sagt er.
Nee, aber das ist so... Das kennt doch jeder von uns, einfach nur Spiele haben. Das
stimmt.
Dann Methadon. Brettspiel, das Methadon des kleinen Mannes. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Erinnerung. Feeling bad now. Zurück zu dir, Basti.
Ja. Größtes No-Go am Spieletisch.
Also ich finde Schummeln richtig scheiße. habe das aber tatsächlich schon mal in Runden erlebt, wo man offensichtlich gesehen hat, okay, ich habe aufgepasst, das durftest du gerade nicht, du hast es trotzdem gemacht und nicht verlieren können. Das finde ich auch keine schöne Eigenschaft. Also jeder kennt ja so Runden, wo man einfach schon nach der ersten Runde sieht, okay, das Ding habe ich voll in die Grütze gefahren. Trotzdem spielt man das vernünftig zu Ende, ohne jede Runde schlechte Laune zu schieben. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, das stimmt.
Hast du das mittlerweile im Griff?
Nee. Nee. Überhaupt nicht. Deswegen spiele ich auch echt ungern mit mir selbst, ja. Okay, das schneiden wir raus.
Nein, das bleibt drin. Nein, das bleibt so. Drin. Okay, Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Viele, ja.
Viele,
ja. Okay. Wer mich schon mal gesehen hat, kennt die Antwort, ja.
Ja, okay, dann süß oder salzig?
Ich bin kein Freund von salzigen Sachen. Ich mag keine Chips so gerne. Also bin Team Süß.
Okay. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Meinen letzten Zug rückgängig machen können.
Okay.
Hatten wir auch. Ich habe sehr oft diesen Moment, okay, das war jetzt richtig dumm, egal. Ja. Da würde ich gerne so einfach mal 10 Sekunden in der Zeit zurückspringen.
Also bei einigen Spielen wird das nicht helfen. Ich glaube, das ist doch am Ende des Tages wie das letzte Bier. Wenn das letzte Bier schlecht war, ne? Man ignoriert dann irgendwie die Leistung, die man davor hatte. Also, es sind nicht die 20 Jahre davor. Okay, gut.
Dann dein Lieblingsthema?
Ich mag Naturthemen tatsächlich, also Richtung Cascadia und Co. Ich mag absolut keine Sci-Fi-Spiele mehr. Huckt mich nicht mehr so.
Also sättigt.
Ja, genau.
Dann deine Spielerfarbe?
Immer blau.
Immer blau?
Immer blau.
Wenn's jemand also anders wenn, nimmt, gibt es keine andere Wahl.
Ja, ich hatte tatsächlich auf der Spiel doch auch mit einer Kollegin gespielt, die auch immer blau nimmt. Da habe ich dann anstandshalber verzichtet. Aber als ich dann gelb nehmen sollte, habe ich mich geweigert. Und hier spricht das Fußballherz aus mir. Ich glaube, wir haben getauscht dann auf die Plätze, Basti, oder? Weil ich gelb nicht nehmen wollte.
Stimmt.
Ich glaube, es war bei El Paso, ja.
Ja, das kann sein, ja.
Und da ist ja die Farbe sehr prominent aufgrund der Größe des Meeples, ne?
Oh, ja, furchtbar.
Ja, Würfel oder Karten?
Karten. Ja, schon.
Dann kommt jetzt eine neue Frage, die wir im letzten Podcast rausgehauen haben. Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung? Circa.
Boah, ich habe umzugstechnisch vor einem Jahr ungefähr ganz schön ausgedünnt. Ich war bei über 500, bin jetzt, glaube ich, bei bummelig 200 noch. Hm. Aber ich habe noch alle Brettspiele, die stehen in einem trockenen Keller gut eingepackt.
Ja, okay, dann sind wir durch mit der Brettrunde.
Sehr schön. Habe ich ein bisschen einschätzen können. Team Blau. Team Blau. Auch mal Brettspieltisch oder an der Theke. Genau, sehr schön. Also dass wir jetzt uns da so ein bisschen foppen an der Stelle, ne, liebe Zuhörer. Das liegt halt darin, Daniel und ich kennen uns jetzt auch schon lange, lange, lange Jahre und haben jetzt schon tatsächlich leider die letzten Monate nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Deswegen müssen wir das jetzt alles nachholen.
Ja, ich glaube.
Die ein oder andere Spitzfindigkeit bitte an der Stelle sportlich
nehmen. Der Nordgeek gegen den Südgeek.
Ja. Ja, ich glaube tatsächlich auf dem Phil, den haben wir haben uns 2020, glaube ich, auch so auf Instagram kennengelernt. Er hat mich ein bisschen in seine Hopfenfinger genommen.
Und, unter die Hopfenfittiche.
Unter die Hopfenfittiche, genau. Und mir den Start bei Instagram etwas erleichtert, ja. Und einige Online-, aber auch schon Offline-Spieleabende zusammen gehabt. Wird mal wieder Zeit.
Wird wieder Zeit. Ich melde mich, wenn ich im Norden bin.
So. Ich muss meine Handynummer ändern.
Ich muss schnell umziehen. Damit auch ja nicht wieder.
So, sehr schön. Dann fangen wir doch einfach mal an. Wir haben 2 Spiele pro Person heute vorbereitet. Warum ich lache, werdet ihr gleich rausfinden. Aber der Gast darf natürlich immer anfangen. Was kam denn bei dir so auf den Tisch?
Okay, dass ich anfangen muss, darauf war ich jetzt nicht gefasst, aber hätte ich mir wahrscheinlich denken können bei eurer Gastfreundschaft. In letzter Zeit viele kleine Spiele nach der Messe auch, die ich da mitgenommen habe. Also Messe, Spiel doch für die ZuhörerInnen. Zuletzt sehr viel gespielt habe ich tatsächlich Castle Combo von Cosmos. Ein kleines, wirklich schnell gespieltes Kartenspiel. Ich nehme mir mal kurz die Box, um abzulesen. Stefan Escapa ist der Autor. Mhm. Nee, der Illustrator. Mhm. Gregory Grad und Mathieu Roussel. Verzeiht mir meine französische Aussprache.
Ja, da musst du immer Phil das sagen lassen. Das
ja, Phil. Ich glaube, Castle Combo kennt wahrscheinlich schon jeder. Wir spielen über 9 Runden, puzzeln uns unser eigenes kleines Königreich aus Karten. Also ein Card-Placement-Spiel, wo ich versuche, wie der Name schon sagt, schöne Kombinationen zu bekommen. Jede Karte punktet am Spielende auf eine andere Art und Weise. Habe ich tatsächlich einige Partien jetzt gespielt. Habt ihr schon gespielt?
Selbstverständlich. Und ich war ganz großer Fan am Anfang. Ich spiele es immer noch auch auf BGA, bin aber mittlerweile gar kein so großer Fan mehr von. Also es hat immer noch ein Rating von 7 für mich, weil es einfach ein schönes Spiel ist. Ne? Also man kommt schnell rein, es ist schnell erklärt. Es macht auch Spaß zu spielen. Sobald man es aber kompetitiv spielt, wird es dann halt, also hart kompetitiv, wenn man alle Karten kennt etc., dann zeigt es sich von seiner anderen Seite.
Genau. Wir haben da eben ja schon eingangs kurz drüber gesprochen und da hat sie mir das schon gesagt. Ich selbst bin immer kein Fan davon, Spiele so hart kompetitiv zu spielen, wie Phil es immer gerne tut und immer getan hat schon. Viele Spiele haben ja wahrscheinlich so eine Strategie, die oft zum Sieg führt. Ist ein Schwachpunkt von Spielen, stimme ich zu. Mir selbst bringt es dann aber gar nicht so viel Spaß, wenn ich tatsächlich immer diese Strategie fahre. Also ich freue mich eigentlich immer, mal was Neues auszuprobieren. Ich bin es gewohnt, auch mal zu verlieren. Von daher, ich finde es immer noch ganz gut. Du hast eben gesagt, schön, einfach, schnell erklärt. Kurzer Werbespot an dieser Stelle. Wer keinen Bock hat, die Regeln zu lesen, ich habe ein Regelerklärvideo heute hochgeladen. Checkt meinen YouTube-Account. Genau, aber wir spielen es tatsächlich immer noch gerne. Ich habe es jetzt zu zweit und zu viert gespielt. Ich finde, in allen Kombinationen ist gleichbleibend gut. Zu viert ist ein bisschen mehr Rotation in den Karten. Zu zweit liegen die gerne mal ein bisschen. Weiß nicht, ob man das Haus regeln will, dass man Karten austauscht. Aber dafür gibt es auch die Schlüssel, genau, die ich gerade voll vergessen habe, mit denen ich Karten austauschen kann. Ja, ja. Mir macht es weiterhin Spaß. Ich habe jetzt hohe zweistellige Anzahl, glaube ich, Partien gespielt. Und bin noch nicht müde, neue Winning-Strategien zu finden, die deine Erfahrung widerlegen können vielleicht. Hast du schon gespielt, Basti?
Ich habe es auch schon gespielt, ja. Auch schon mehrfach. Ich finde es auch ganz cool. Es macht halt wirklich nicht viel neu. Ne? Also du hast ja trotzdem wieder dieses Raster, was sich gegenseitig alles triggert. Aber da ich diese Art von Spielen sehr mag, ist das natürlich auch wieder ein cooles Ding. Und es zockt sich halt schnell runter. Ne? Das finde ich auch sehr cool daran. Und nein, genau, also ich spiele auch einfach nur drauf los, ohne dass ich jetzt da Hardcore. Bei diesen kleinen Spielen mache ich das nicht. Also, ne, wenn du jetzt so ein Kennerspiel hast, was mehrere Stunden geht, dann denkt man sich da schon mehr rein. Aber so kleinen Spielen ist, glaube ich, baller ich eher aus dem Bauch raus.
Ja. Aber ich finde es immer cool, so am Ende oder am Anfang, um reinzukommen, wenn neue Leute dazukommen. Immer noch am Anfang quatschen wollen, dann kann man einfach so ein Spiel mal runterspielen, das spielt sich ganz cool.
Genau, und dafür ist es echt ideal. Also es macht nicht viel Neues, aber das braucht es auch nicht, weil es einfach ein rundes, tolles Spiel ist. Ja. Sobald du aber anfängst, wirklich das letzte Mühe rauszuziehen, und das ist für mich einfach die Strategie mit den Münzen, dann ist es auch durch. Wobei, ne, ich habe es jetzt heuer auch schon über 30 Mal gespielt, dementsprechend, ja, es ist noch nicht so kaputt, wie sich es vielleicht gerade für mich anfühlt. Oder wie ich es gerade gesagt habe.
Uns einfach ein paar Karten davon rausschmeißen.
Genau. Hausregel, es gibt keine Münzen.
Richtig.
Da spielt keiner mehr mit.
Nein. Sehr schön. Ja, dann Basti, mach du weiter.
Ich soll weitermachen. Okay, ja, dann mache ich. Ich überlege gerade, mit welchem Spiel ich weitermache. Ja, ich mache mit Zenit weiter. Und ja, Zenit ist ein Zwei-Personen-Spiel eigentlich. Man kann es aber auch im Team-Modus zu viert spielen. Also, ne, du kannst es nicht 2-4, sondern entweder zu zweit oder zu viert spielen. Und ja, was machen wir da? Wir versuchen, Mehrheitenwertungen auf 5 Planeten zu erhalten. Und hier ist halt das Ziel, entweder haben wir 3-mal denselben Planeten, also sprich als Wertung, ne, für uns, 4 unterschiedliche Planeten oder insgesamt 5 Planeten, wo wir halt Einfluss haben. Das versuchen wir halt durch Diplomatenkarten, die wir haben auf der Hand, zu erreichen. Weil immer wenn du eine farbige Karte zu dem farbigen Planeten spielst, also das soll unser Sternsystem sein, das ist halt, jeder Planet ist mittlerweile bevölkert. Und da gibt es halt dann Androiden, Menschen und Tierwesen, die da halt auf diesem Planeten leben. Und wir versuchen halt dann den Einfluss zu uns rüberzuziehen. In der Mitte liegen immer die Planeten, dann gibt es so 3 Kreise auf uns zu oder auf den Gegner. Und wir versuchen halt 4 Kreise auf uns zu ziehen, dann rutscht der Planet bei uns in den Bereich und dann können wir den nehmen und erhalten diesen. Das versucht natürlich der Gegner zu verhindern. Und dementsprechend ist das dann immer ein ganz kniffliges und auch sehr lustiges und auch fieses Gebettel, weil nämlich jeder Diplomaten, den du spielst, du kannst dir halt immer aussuchen, entweder spielst du einen aus oder du nutzt den halt für einen Tech-Tree, den du dann auch noch ausbauen kannst. Und wenn du den ausspielst, haben die halt immer Fähigkeiten. Entweder das, also was immer ist, du gehst auf deiner Farbe einen Schritt zu dir oder du zerstörst Diplomaten bei dem anderen gegenüber oder nimmst Diplomaten von denen zu dir, weil wenn bei dir Diplomaten liegen, für jeden Diplomaten, den du ausspielst, musst du nämlich Geld bezahlen, liegen bei dir schon 2, wird von diesem Betrag 2 abgezogen. Halt, umso mehr Karten da liegen, umso günstiger ist die Karte, die du danach spielst, was immer ganz gut ist. Ja, und du kannst dadurch halt Mehrheiten bekommen. Das ist halt auch sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen und das ist halt dieses Hin und Her. Man ist dann kurz vorm Ziel und dann zieht der andere eine Karte, wo er dann 3 Schritte wieder zu sich geht. Dann wirst du sofort ausgebremst, kriegst du erstmal voll einen rein und dann zieht er sich wieder zu sich. Und dann nimmt er dir noch seine Diplomaten schön mit, also von dir, dass du danach erstmal wieder schön unten anfangen musst. Oder vielleicht kein Geld mehr hast, weil du dann zu wenig hast, um es auszuspielen. Das ist auch ganz cool. Dafür gibt es aber dann wieder Sondermöglichkeiten, die jede Runde spielen kannst, um halt an Geld zu kommen. Weil pleite bist du halt, ist halt doof. Kommst halt nicht weiter. Das ist uns nämlich auch schon passiert. War dann einfach nichts mehr möglich und dann musst du 2 Runden halt Geld ziehen und kannst nichts machen. Das ist eigentlich wie passen. Dann hast du da, um dann die Karten wieder auszuspielen, das ist dann echt ungünstig. Nee, also mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht zu viert gespielt. Ich habe es jetzt wirklich eher als 2-Personen-Spiel gespielt, muss ich sagen. Weil wenn du das zu viert spielst, das habe ich mir ja auch durchgelesen und habe es auch schon von mehreren gehört, dann spielt man 2-3 Planeten von den 5 auf seiner Seite. Und da musst du natürlich noch ein bisschen mehr taktisch vorgehen, weil du ja trotzdem Karten ziehst vom Stapel und könntest ja Diplomaten von dem anderen haben, den Planeten, den du gar nicht bedienst sozusagen. Und die nutzt du dann natürlich eher, um auf einem Tech-Tree weiterzugehen. Und ja, da kommt der Kniff nochmal wieder ganz anders raus. Das finde ich, war auch ganz interessant. Werde ich aber demnächst auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Also das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und spiele ich echt gerne.
Ich warte ja noch auf das, ob es euch noch auffällt.
Mir ist es schon aufgefallen, ich warte nicht auf euch. Du hast es bestimmt ja gerade vor dir liegen. Kannst du mir mal kurz die Designer des Spiels nennen?
Die Designer des Spiels?
Ja, die Autoren.
Wieso? Gregory Grad?
Ja.
Und Matthew Russell.
Nee, Mathieu Roussel.
Mathieu Roussel, würde man es französisch aussprechen?
Ja, das sind also genau dieselben Leute. Das sind
genau Kombo. Dieselben.
Ah, ja, jetzt sehe ich es auch. Oh, schön, dass ich...
Ah, ja, schön. Ja, also Phil, du, egal was du jetzt rausgesucht hast, Phil, du solltest nochmal kurz umschwenken.
Ja, genau, das muss genau dasselbe werden. Ah, krass, wusste ich gar nicht. Ja, siehste, die stehen scheinbar für gute Spiele. Ne?
Ja, ich habe von Zenit vorher, also gesehen habe ich es, also ich hatte es vor Augen, aber spieltechnisch schon nicht, kenne ich nicht, habe es auch noch nicht gespielt, aber als du so erzählt hast, hört sich eigentlich auch nach einem Spiel an, was mir gefallen könnte. vor allem das mangelnde Geld kam mir dann zu auffällig vor.
Ja, weil also
das
mir
auch immer ein Phänomen bei Kassel kommen, dass man kein Geld
hat. Man denkt auch, man hat am Anfang richtig viel, weil wenn du dann Karten ausspielst, hast du unendlich viel Kohle. Oder dann kannst du halt eine Karte ausspielen, die gibt dir pro Karte, die ausliegt, nochmal Geld. Aber du bist so schnell wieder blank, dass du gar nicht gucken kannst.
Und dann habe ich mir die Autoren angeguckt und ja, kannte ich noch von vor wenigen Minuten, als ich auch Probleme mit der Aussprache hatte.
Ja, siehst du, guck, jetzt musste ich es auch nochmal aussprechen. Zenit ist auf jeden Fall bei Asmodee im Deutschen erschienen und 2 bis 4 Spieler sozusagen, also 2 Spieler oder 4 Spieler. Als Bestes wird angegeben 2 Spieler. Wie gesagt, das andere kann ich noch nicht sagen. 25 bis 35 Minuten. Hier muss ich sagen, Erstpartie hat länger gedauert, aber das ist ja auch, weil man erstmal alles kennenlernen will. Das war, da haben wir erstmal mehr gelesen und geguckt und alles ausprobiert. Und ab 12 Jahren, ja, Schwierigkeit 2,37, das finde ich jetzt, ja, kann man so sagen.
Der Publisher ist übrigens Playpunk. Es ist ein Vertrieb bei Asmodee.
Ja,
Playpunk,
genau.
Playpunk kennt man ja auch noch von dem wunderbaren Spiel Captain Flip.
Stimmt. Ja.
Das ist quasi, so viel haben sie ja auch. Das ist das 2. Spiel von dem Verlag.
Ja, aber alle gut.
Na, bis dato haben sie meines Erachtens ein Lauf. Also Captain Flip war ja schon super. Das habe ich noch nicht gespielt, aber I'm hooked, wie man so schön sagt.
Ja, das war auf jeden Fall echt laut.
Und es sieht halt cool aus. Also die Illus da drauf, ne? Das ist ja wirklich so Comic-Style. Schon cool. Genau.
Ja.
Und das Material muss ich auch sehr lobend hervorheben. Also es ist wirklich sehr gutes Material.
Hier was sind da alles so drin?
Da sind so kleine Planeten drin. Die sind ja so, denke mal, so gummiartig, also es ist nicht direkt Plastik. Die sind da drin, dann hast also so mehrere, ne, von jedem, weil du musst sie ja sammeln. Dann hast du auch noch dieses Zenit, also mit dem du bezahlen kannst auf dem Tech Tree. Das ist dann auch nochmal in diesem Material. Also es ist schon ein ganz cooles Material. Und dann kannst du es zusammenpuzzeln, den Plan. Finde ich ganz gut gemacht.
Ne, cool. Dann werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Dann bin ich ja dran.
Ja, jetzt bist du dran.
Oh genau. Je. Ich kann leider nicht mit den gleichen Autoren, also ich kann nicht mit Gregory und Mathieu hier.
Ja, dann bist du raus.
Um die Ecke kommen. Nein, Gott. Sondern ich wurde mal wieder eines Besseren belehrt, beziehungsweise Opfer meiner FOMO. Vor einigen Monaten hatte ich da mal was gebackt. Und das ist dann vor ein paar Wochen angekommen. Wir haben jetzt alle Spiele gespielt, die da angekommen sind. Man muss auch dazu sagen, das ist so eine Reihe gewesen. Das sind Spiele, die auch teilweise ein bisschen älter an der Stelle sind. Da rede ich von, also in der Reihenfolge, erstmal Hats, dann Tuned und dann das Letzte, was jetzt gerade frisch rausgekommen ist, Trust Me. Das ist eine Reihe, rausgekommen bei Thunder Griff Games. Sieht super schick aus. Das sind so, die Schachteln sehen aus wie so kleine Bücher. Sieht schick aus. Und es hat immer das Thema Märchen. Also, Hats sind halt die Hüte von Alice im Wunderland, vom Hutmacher. Dann hast du Trust Me mit Pinocchio vorne drauf. Und Tuned sind eigentlich die Bremer Stadtmusikanten. Und das sind alles so Lala-Spiele. Ich erkläre mal kurz oder ganz schnell umreißen. Tuned ist, glaube ich, am einfachsten. Das ist, ja, da hat jeder bekommt Esel, Hund, Katze und Huhn. Und dann, wenn du dran bist, setzt du das quasi auf einen 3x3-Grid aus. Und der Erste, der es schafft, eine reine Spalte oder diagonal 3 gleiche Tiere zu setzen, also eine Art Tic-Tac-Toe, ja, hat gewonnen. Das klingt jetzt erstmal total strategisch, weil du kannst, oder taktisch besser gesagt, weil du dann auch die bewegen kannst. Du kannst die bewegen, dass sie dann entsprechend dass sie dann nicht mehr eine Reihe bilden. Du kannst Tiere draufsetzen, ne? Also du kannst den Hund auf den Esel setzen, entsprechend, dass das nicht gepunktet werden kann. Aber es kam nie wirklich Spannung auf. Ich habe es tatsächlich mögen wollen. Allein, weil Bremer Stadtmusikanten, ja, und jetzt kommt meine Frau ja ursprünglich aus Bremen, dementsprechend wäre das halt, ne, ein schönes Thema gewesen mit so ein bisschen Heimatgefühl an der Stelle. Es schaut super aus, ist aber nichts, ja. Also für jemanden, der noch nie gespielt hat, sieht das sicherlich cool aus, kann man mitmachen. Für mich ist es aber leider nichts. Dann, gehe ich ein bisschen schneller über die anderen, dann haben wir noch Trust Me. Trust Me ist, ja, so ein Bluffspiel. Da hast du Karten in der Wertigkeit 1 bis 6. Die sind auch wunderschön illustriert mit dem bösen Wolf, mit Piraten, mit Pinocchio, was auch immer. Also ein paar Figuren aus Märchen. Und wenn du dran bist, ziehst du eine Karte vom Nachziehstapel und spielst eine Karte verdeckt neben die Aussage aus. Und dann müssen alle anderen sagen, ob du lügst oder nicht. Denn die Karte, die verdeckt liegt, sollte mit der Karte, die offen in der Auslage sitzt oder steht, gleich sein. Und jetzt kommt's drauf an, glauben die Leute mir nicht, obwohl es wahr ist, bin ich nochmal dran. Glauben mir die Leute, obwohl es eine Lüge war, bekomme ich noch ein Ticket. Also das ist auch die Siegpunkte am Ende des Tages. Glauben sie mir nicht und ich habe gelogen, dann bekomme ich gar nichts. Genau, also das ist dieses blöde Blöffen. Also Blöffen ist eigentlich ja cool, aber in dem Zuge kam da nicht so viel Spannung wieder hoch. Es ist auch nichts, was du mit mehreren Spielen spielen möchtest. Das wird dann irgendwie zu lange dauern. Laut BGG geht's mit zu zweit am besten und in dem Setting hat es mir eigentlich am wenigsten gefallen. Und dann hätten wir noch Heads. Das ist auch ein Kartenspiel, wo man versucht, eben bestimmte Kartenfarben zu sammeln. Und das ist ein lustiges Tauschen mit der Auslage an der Stelle. Und man versucht da, ja, über das Mehrheiten entsprechend zu bilden und am Ende die meisten Punkte zu haben. Alles wunderbar, wunderschön, Material cool. Es war bloß halt durch die Bank nix. Also durch die Bank war das irgendwie eine 5. Also wirklich durchschnittlich. Kann man machen, muss man nicht. Ich weiß, also kann euch echt nicht sagen, für wen das ist. Also ich würde das zum Beispiel nicht empfehlen für Leute, die gerade anfangen, ins Hobby zu kommen. Ja, es sieht schön aus, aber damit erklärst du denen genau, warum sie Brettspiele nicht mögen. Ne? Ist halt nichts Besonderes. Kommt kein Spaß hoch. Oder ich habe es falsch gespielt, ich hatte die falschen Leute, keine Ahnung. Das sind dieselben Leute, mit denen ich alle anderen Spiele spiele. Aber es war halt nie wirklich spannend. Und das war echt ein berühmt-berüchtigter Griff ins Klo bei Kickstarter.
Hat da gleich mal 3 Spiele reingemogelt.
Ja.
Mit einem Schlag hier.
Das ist total schade. Ich habe es mir gerade parallel alle mal angeguckt auf BGG. Ich verstehe deine FOMO-Angst, weil sie sehen wirklich unglaublich schön aus. Also ich mag das Artwork.
Ja.
Aber wenn sie spielerisch natürlich nicht überzeugen, bist du jemand, der dann krass aussortiert oder nutzt du einfach das schöne Artwork, um sie schön ins Regal hinter dich zu stellen?
Nee, die werde ich auf jeden Fall, also die werden mich verlassen auf jeden Fall. Also das ist nämlich, da hilft es einfach nicht, dass es schön ausschaut. Das kann einfach gehen. Ich habe keine Verwendung dafür. Das Einzige, was ich wirklich eventuell behalten würde aus mir noch nicht ergründlichen Gefühlen, wäre halt vielleicht noch das Tuned, weil es halt diese Bremer Stadtmusikanten-Geschichte hat. Aber alles andere kann tatsächlich gehen. Also es wird alles 3 wird gehen. Ich werde hart zu mir sein.
Und bist du jetzt Kickstarter-Gehalt oder machst du noch weiter?
Ja, da könnten wir auch vielleicht kurz einen Exkurs drüber machen. Also Kickstarter geheilt bin ich vielleicht nicht an der Stelle. Ich habe ja seitdem auch wieder einen Haufen gebackt und ich werde auf jeden Fall auch, müsste ich nachschauen.
Ja, dann gehen wir erstmal zum Nordgeek. Was war denn dein letzter Kickstarter oder machst du gar keine Kickstarter?
Ich bin ruhiger geworden auf Kickstarter. Ich hatte eine richtig wilde Phase.
Ja,
und
kenn ich.
Wahrscheinlich ist das der Exkurs, den wir kurz machen. Ich glaube, ich bin jetzt geheilt, weil ich war ein großer Fan von Final Frontier Games.
Ja, genau, hatte ich auch gestern gelesen. Vorgestern.
Und die haben noch $200 von mir beziehungsweise haben sie, glaube ich, nicht mehr.
Ja, ja, genau. Nicht mehr.
Und ich wartete bis gestern auf die Spiele, wo jetzt rauskam, dass sie kurz mal weg sind vom Fenster.
Wobei sie die Deutschen ja noch irgendwie retten wollen, ne?
Naja.
Also, aber wir wissen nicht wie.
Ja, also ich warte auf zwei Spiele. Einmal die Coloma-Erweiterung. Coloma, ein richtig tolles Spiel von, es gehört jetzt nicht zu gespielt, aber ein tolles Spiel von denen. Und Merchant's Cove. Bei Merchant's Cove war ja Pegasus der deutsche Vertriebspartner, mhm, die auch abgesprungen sind, weil natürlich Pegasus als großer Verlag, die müssen ja veröffentlichen, was kommt raus und können dann nicht auf Final Frontier Games warten. Mhm. Sind dann da von der Lokalisierung zurückgegangen. Final Frontier Games hat gesagt, okay, wir haben es aber versprochen, dass es auf Deutsch kommt, wir machen es selbst. Hat nochmal extra Geld gekostet und ich glaube, das Ding ist auch durch. Ich glaube nicht, dass es noch kommt.
Ja, denke ich. Also am Ende des Tages finde ich es ein bisschen, es ist immer das Risiko, das sagen sie auch immer, ist halt Kickstarter an der Stelle. Nur, das ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man gefühlt 3 Jahre wartet, ja. Es hat ja über 2 Jahre gedauert. Also die haben genug Zeit eigentlich gehabt, das Ganze zu pushen, was aber irgendwie nicht gemacht worden ist. Und ja, dass jetzt halt Zölle und Pipapo etc. alles kommt und die Weltwirtschaft und Transportwesen teurer wird, Weltwirtschaft unter Druck ist, das kann man nicht ahnen, aber es ist kein Entschuldigen dafür, meines Erachtens, dass etwas halt einfach zu lange dauert.
Nee.
Genau.
Aber ich habe tatsächlich, glaube ich, jedes Spiel von denen irgendwie zuletzt gebackt, die da rauskamen. Das letzte, was ankam, war Bardwood Grove, heißt es, glaube ich. Mhm. Das liegt auch noch irgendwo mitten in meinem Pile of Shame. Habe ich noch nicht gespielt, aber ist zumindest schon mal da. Das können sie mir nicht mehr nehmen. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es schade. Also es gab ja auch noch die fast Ausrede, dass es einen großen amerikanischen Verlag gibt, der eine riesengroße Bestellung ausgelöst hat, die nie bezahlt hat und sie mittlerweile ghostet. Das kann aber nicht die Ursache für all das sein. Also
es ist, ja, mitunter wahrscheinlich, aber ja.
Ja, genau.
Naja, das ist halt, gehört auch zum Lehrgeld an der Stelle, ist total schade. Ich habe da aber auch, ja, was versenkt drin. Mein letztes war mit Manhattan Project Energy Empire.
Okay.
Das habe ich gerade jüngst gebackt. Aber momentan muss man tatsächlich sagen, und ich glaube, deswegen wird sich jetzt auch diese ganze Kickstarter-Chose ein bisschen einbremsen mit Zöllen etc., die gerade nicht wirklich kalkulierbar sind, kannst du auch keine Preise etc. machen. Ich glaube, dass die ganzen Themen so ein bisschen runterfahren. Ich meine, wenn die großen, also wenn die Amerikaner schon aktuell, ja, mit dem Handelskrieg oder angehenden Handelskrieg mit China stehen und das Ganze dort produzieren lassen und dann noch Einfuhrzölle bezahlen müssen, da kriegst du kein Spiel mehr hin.
Ich würde an dieser Stelle sagen, es sind nicht die Amerikaner, sondern ein Amerikaner.
Ja, ja, das stimmt.
Mitgehangen, mitgefangen, würde ich an der Stelle sagen. Aber ja, es ist... Ich nehme an, dass es einfach eine Auswirkung auf auch bei uns auf die Brettspielwelt haben wird und dass Kickstarter-Brettspiele etwas weniger werden die nächsten Wochen, Monate, bis sich das Ganze wieder gelegt hat und alles wieder etwas kalkulierbarer ist. Das wäre nur an der Stelle mein Plädoyer, um dann den Basti zu fragen, um was er als letztes gebackt hat.
Ich? Quarz.
Genau.
Das habe ich als letztes gebackt.
So viel. Und jetzt musst du erklären, warum du nicht.
Weil ich auf Kickstarter geschaut habe.
Achso,
ja. Ja, ist mir nämlich auch gerade eingefallen, ja. Bei Gamefound war ich auch zuletzt aktiver als auf Kickstarter tatsächlich.
Ja, Kickstarter selbst habe ich gar nichts mehr gemacht. Also großartig. Gamefound, ja, habe ich. Ja. Quarz, aber das war jetzt auch das erste seit langem wieder.
Schatz, es war nur ein Versehen.
Ja, das musste ich bei den anderen Big Boxen mal sagen, aber nicht jetzt bei Quarz, ja, da ging das ja.
Bei der einen Big Box, die kommt ja nicht mehr, die ich bestellt hatte. Also.
Welche Big Box?
Coloma.
Ach ja, stimmt.
Ja. Aber sie suchen Investoren. Vielleicht können wir hier kurz den Aufruf starten, wenn einer noch so an die 4.000, 5.000 Bitcoins zu Hause rumliegen hat, die er nicht braucht.
Ja, auf jeden einfach Fall.
Einfach Final Frontier Games anfragen.
Ja, genau, das lohnt sich.
Ja. Sichere Bank. Die sind auf Zack.
Ja.
Genau. Naja, genug Blaming gehört zum großen Spiel dazu. Leider. Ja.
Dann machen wir doch mal weiter mit dem Thema und gehen zu dem nächsten Spiel von Daniel.
Ja, ich habe ja eben schon gesagt, Pile of Shame ist existent. Und ein Spiel habe ich da endlich nach langer Zeit runtergeholt, weil ich endlich die richtige... Okay, man müsste jetzt Phils Gesicht sehen. Oben vom Stapel runtergenommen... Was da viel zu lange lag.
Er ist gerade davor, pubertären Phase.
Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihm wieder los ist unten im Süden.
Was ist denn los hier?
Ja, frag mich doch.
Jetzt noch von Brettspielen.
Ja, ja, Zug um Zug, Legenden des Westens. Ich war, glaube ich, 2023 auf der Messe, kam das raus, oder? Ja. Gleich morgens angestellt bei Asmodee am Schrank mit ganz vielen anderen. Endlich eins bekommen, mit nach Hause genommen, 2 Jahre nicht gespielt. Jetzt haben wir angefangen.
Es muss ja reifen, ne? Das sind so Spiele, die genau, müssen reifen, ja. Die werden einfach besser mit der Zeit.
Ja.
Genau. Ja.
Es war auch einfach 2 Jahre richtig schön, an jedem Artikel vorbeizuklicken, um sich nicht zu spoilern, was ja hoffentlich keiner tut, was ich hoffentlich jetzt auch nicht tue, aber ich kann noch nicht viel spoilern, ich habe noch nicht viel gespielt.
Ah, ich mache das gleich, nein.
Ja, das, dann ziehe ich vorher meine AirPods aus dem Ohr. Genau, wir haben gespielt, gestartet letzte Woche endlich. Ich habe dazu auch eine kurze Story auf Instagram gemacht. Und ich habe selten so viel Reaktion auf eine Story bekommen, wie bei diesem Spiel, wo mir sehr viele geschrieben haben, dass es ein unglaublich tolles Spiel ist und sie morgen wieder weiterspielen und keine Ahnung. Und ich musste ihm echt beipflichten. Also wir haben dann einen Nachmittag angefangen und haben direkt 4 Runden durchgespielt. Weil man sagen muss, dass die erste, die hat ein bisschen gedauert, um so reinzukommen, sich erstmal auf der Karte wieder zurechtzufinden, was mir bei jedem Zug um Zug so geht, dass ich nie weiß, wo ist welche Stadt. Runden 2 und 3 gingen aber schon wesentlich schneller, Runde 4 dauerte wieder ein bisschen. Und ja, ich bin richtig gehuckt, jetzt kommt leider Ostern, diese Feiertage machen mir einen Strich durch die Rechnung, dass ich jetzt gleich weiter zocken kann, weil meine Spielegruppe jetzt erstmal in den Osterferien ist, aber ich glaube, in der letzten Aprilwoche haben wir unser nächstes Date und dann will ich mindestens wieder 4 Runden schaffen. Ich glaube, 12 spielt man insgesamt.
Gefühlt wird es immer länger. Also
ja,
oh ja. Das ist ja nicht nur gefühlt.
Aber wir haben uns den ganzen Tag frei geblockt. Also von daher, da verlässt keiner das Haus und Toilettengänge werden rationiert. Das muss...
So, muss passieren. So Leute, wollt ihr jetzt ein kleines Twilight Imperium spielen oder sollen wir doch ein 4 Runden Zug um Zug Legacy spielen?
Ja, aber wir sind wirklich alle begeistert durchweg. Es kommen so viele Überraschungen durch Karten, durch neue Sachen, über die ich jetzt alles nicht reden kann. Was auch richtig gut ist, so ein Spiel mit diesem Podcast zu nehmen, merke ich gerade.
Ich kann aber eigentlich über nichts
erzählen. Man kann auch mit Worten spoilern, ne?
Ja, ja. Also wer Zug um Zug mag, wird das Legacy-Spiel auf jeden Fall lieben, kriegt nach einen Ersteindruck von mir eine glatte 1, Schulnote 1.
Also ich habe es ja auch extrem hochgeratet. Auch Leute, die Zug um Zug nicht unbedingt mögen, werden das Spiel tatsächlich auch mögen können, weil es da so viel Neues reinkommt und du hast nicht wirklich dieses Gefühl, dass du Zug um Zug spielst. Also die erste Runde fühlt sich tatsächlich an, um reinzukommen quasi, wie Zug um Zug an. Die erste Runde ist Zug um Zug.
Ja.
Und dann wird es halt immer mehr und dann verlierst du ein bisschen dieses Zug um Zug-Feeling und es wird dann halt einfach größer und dieser Cliffhanger am Ende jeder Runde ist halt echt schön. Einfach dieses, wie geht's jetzt weiter? Oh, und was suchen wir uns jetzt aus? Weil man sucht sich dann quasi immer ein angrenzendes Gebiet aus für die nächste Runde.
Hier möchte ich kurz einlenken. Ich nicht, weil es darf immer der Sieger der Runde. Und ich habe das
genau,
bisher noch nicht. Durfte es bisher noch nicht.
Man muss mir Scheißen üben.
Aber das mag er ja nicht. So. Nein.
Guck mal, Basti hat mir zugehört, Phil. So geht das.
Wie bitte?
Guter Gastgeber.
Mit wie vielen Leuten spielst du das jetzt nochmal, hast du gesagt?
Ja, zu dritt.
Zu dritt, ja. Wir haben es zu zweit gespielt. Ich glaube, zu mehreren wäre es natürlich noch cooler. Aber Grüße gehen raus an Olli. Wir müssen übrigens noch die letzten, oder das letzte, glaube ich, nur noch Level spielen.
What? Immer
ja,
noch nicht?
Ja.
Ich bin
umgezogen, seitdem treffen wir uns nicht mehr so oft. Ja, wollten wir.
Auf der Spieldoch habe ich Basti vor der Tür getroffen, der mir freudestrahlend erzählt hat, ich treffe mich gleich mit dem Olli und da spiele ich meine letzte
Runde. Ja, und Olli hat es sogar dabei gehabt und dann haben wir so viel andere Spiele gespielt. Das war dann
halt. Wir haben es zu viert gespielt. Und tatsächlich, glaube ich, ist das eins der besten Settings, weil du dann doch relativ viel siehst und es dann auch, soll ich sagen, dieser so ein Druck wirklich auch entsteht. Weil,
aber da brauchst du auch eine gefeste Gruppe, wo vier Leute.
Absolut. Halt, aber wir hatten maximal vier Sessions. Ich glaube, es waren drei. Und dann, aber wie das,
ne? Also sofort durchgesucht.
Okay, wenn zwei. Meine Mitspieler zuhören, wir müssen es in drei schaffen.
Ja, aber das hält tatsächlich an der Stange, ne? Also dieser Cliffhanger-Mode, immer wieder was Neues auszupacken, ist halt echt schön.
Ja, also ich bin auch schwer gehuckt und mochte Zug um Zug schon immer und deswegen habe ich mich sehr drauf gefreut und jetzt die perfekte Gruppe gefunden, um damit in drei Partien und in drei Spieletagen durchzukommen.
Sehr schön.
Basti. Sehr cool. Ja, ich habe ein eher seichteres Spiel noch, was aber sehr gut bei uns in der Familie ankommt. Und ich das auch auf das Spiel doch sogar gespielt habe, nochmal, obwohl ich schon zu Hause hatte. Und zwar Volcano, eine heiße Kletterpartie. Sehr cooles Game. Da musst du viel schon wieder lachen, nur wegen heiß.
Was ist denn? Was, ey,
nein,
das kann doch nicht wahr sein.
Ist das jede Aufnahme-Session sowas?
Jetzt hört doch mal auf, mir irgendwas hier zu unterstellen. Also echt, ja, Mädels.
Ist es.
Ja, also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle unterstreichen, dass man hier mich ausbuht, dass sich zwei Menschen hier gegen mich verschworen haben.
Hör ich da ein leises Mimimi? Nein,
Gott. Es war ein das ziemlich lautes.
Das stimmt, das war ein sehr lautes Mimimi.
So, dann erzähl mal von deinen heißen Brettspieltagen.
Ja, okay. Ja, es ist ein Murmelspiel sozusagen, was ich... Oh nein. Kann nicht wahr sein.
Ist egal, wo ich bin. Brettspieltage mit Murmelspielen.
Ja.
Können wir die Folge so nennen? Heiße Brettspieltage mit Murmelspielen.
So, jetzt ist Spiel komplett raus.
Nee, du erklärst das Spiel. Ich bin schon gespannt, was du als nächstes bringst.
Naja. Wir versuchen, auf einen Vulkan zu klettern. So, ist dir auch was eingefallen? Nein.
Nein.
So, und das ist halt, machen wir reihum, indem wir Karten ziehen oder Karten ausspielen. Und diese Karten geben uns immer an, wie viele Schritte wir uns bewegen können, mit welchem Kletterer. Also wir haben drei Bergsteiger sozusagen, die wir dann nutzen können. Auf den Karten stehen dann immer, welche du davon nutzen darfst, diese Figürchen. Und wie, ob wir noch einen Vorsprung als Sicherheit über unser Männchen setzen können, damit uns am Ende, wenn die Murmel dann irgendwo in eins von diesen Slots geworfen wird, weil oben am Kopf des Vulkans sind 5 Slots und hier wird die Murmel dann immer am Ende der Runde reingeworfen und natürlich versucht man, den Gegner damit vom Berg zu stoßen. Und kommt da nicht mehr raus.
Ich mach gar nichts, bin ganz still.
Ich mach gleich da die Kamera aus, da sehe ich es nicht mehr.
Ich höre Basti zu und gucke nur Phil an. Das ist
ja, ne? Das ist cool. Naja, wir versuchen auf jeden Fall auf unserer Kletterpartie Schätze zu sammeln. Saphire, Rubine oder Smaragde. Und wer das als erstes vervollständigt, gewinnt das Spiel. Immer wenn einer von dem Berg runterfällt, der erhält dann eine Ausrüstungskarte, die auch wieder ein bisschen stärker ist jetzt zum Beispiel als so eine Kletterkarte, die dir dann halt auch wieder Bewegung gibt, aber meistens dann ein bisschen mehr. Auf diesen, wie gesagt. Und das ist eigentlich schon alles. Im Grunde genommen ist es ein super simples Spiel, aber sehr lustig. Das hat mich auch irgendwie aus Spielen aus der Kindheit erinnert, wenn du dann oben in so ein Raster die Murmel reinwirfst und die dann so sich den Weg nach unten bahnt. Ne?
Genau. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, dass du eben auch nochmal, ne, dieses Brett, also dieses Board ist ja quasi, glaube ich, tatsächlich
genau, im, oben, ja.
Im, in der Verpackung quasi, in der Box genau. Hängt man das ein. Genau, das schaut schön aus, ja.
Es macht auch echt Spaß und ist vor allem sehr leichter Einstieg. Ne? Meine Kinder spielen das auch sehr gerne mit. Vor allen Dingen, es geht ja auch super schnell und super simpel erklärt, hast du ja jetzt schon gehört. Ja, meine, viel musst du nicht machen, aber das ist natürlich schon strategisch, dich so zu positionieren oder den Vorsprung so zu setzen, dass die Murmel dich dann halt nicht erwischt, aber du trotzdem vielleicht noch den anderen mitnimmst. Und ja, das ist halt das, die Kunst da dran.
Wie im letzten Podcast kurz mal erwähnt, es ist halt ein Phil Walker Harding, der sich momentan halt auf leichtere Spiele fokussiert und da meines Erachtens ein relativ gutes Händchen entwickelt hat. Also er hat ein paar Fehlgriffe gehabt. Gut, das, man kann auch nicht immer Superspiele rausbringen. Und er hat auch ein paar gute, ne, gegen die man auch immer vergleicht. Aber ja, ich habe das jetzt noch nicht gespielt, aber ich würde es auf jeden Fall doch mal spielen wollen, weil es, ja, einmal Phil Walker Harding, einmal, weil es sich echt cool
anhört. Ja, ein super Familienspiel, also für die Kids, deine Kids wird es auf jeden Fall was sein. Und wie gesagt, das, ne, der Einstieg ist auch 1,17 Schwierigkeit, also ich würde sogar nur 1,0 fast geben, aber klar, dadurch, dass du dann natürlich ein bisschen mit den Karten jonglieren musst, welche du jetzt einsetzt, ist wahrscheinlich dann das. Ja, ist ab 8 Jahren, 15 bis 25 Minuten, geht auch sehr flott sozusagen, 2 bis 4 Spieler. Und ist im Deutschen bei Game Factory erschienen. Genau. Jo. Das ist eigentlich schon alles. Also so viel kann man gar nicht zu sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich es mit mehreren gespielt habe. Ja, Ratings müssen wir gleich noch machen, weil wir haben nicht viele Ratings verpasst. Aber wir haben es echt jetzt auch auf der Spieldoch und so gezockt und auch mehrere Runden, auch mit Olli und so. Und auch da kam es gut an, also muss man sagen. Der hat sich auch gleich geholt. Deswegen. Mein Rating bei Volcano ist, also da es nicht ausziehen wird und ich es definitiv noch sehr häufig auf den Tisch packe mit der Familie, würde ich da 7, 5 bis 8 sagen. Ja, also so für mich. Ja.
Cool. Nee, ich müsste es erst noch spielen, bevor ich da irgendwas zu sagen kann.
Genau, wir müssen auch noch mal nachreichen. Was war denn bei deinem, was hast du da in deinem Spiel für eine Rating gegeben eben?
Daniel?
Ach so, Legenden des Westens, Zug um Zug. Ja. Euer Rating geht bis 10 wahrscheinlich und Tricherion ist meine 10?
Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also es ist also BGG-Rating, ne? Also, ja.
Genau.
Bin ich schon bei einer 8, auf jeden Fall. Also ich bin... Ist aber Erstpartie-Eindruck, ne? Also Erstpartie, ersten 4 Runden. Es kann auch sein, dass mich die letzten Partien dann irgendwie so hart stressen, dass ich darunter gehe. Aber aktuell auf jeden Fall eine 8. Ich will es am liebsten jetzt sofort wieder spielen.
Und bei Castle Combo, oder hast du es auch noch nicht gedacht?
Da bin ich, glaube ich, eher bei einer 7. Mhm. Mit der Gefahr, dass es über die Zeit ein bisschen absteigt, ja. Also ich glaube auch, dass man es irgendwann durchgespielt hat, macht nicht viel neu. Man hat viele Spiele, die in die gleiche Richtung gehen, deswegen... bin ich dabei, 6, 5 bis 7 wahrscheinlich.
Das ist halt wie ein Sommerhit, ne? Was man immer mal wieder gerne hört, ja.
Also achso, bei mir war noch Zenit. Zenit war bei mir eine 8,5. Das habe ich auch so, also finde ich super geil. Also ist
wirklich schön.
Sehr cooles Zwei-Personen-Spiel.
Also Castle Combo 7, Ticket to Ride, also Zukunft Zug Legacy, waren bei mir 9.
Ja.
Genau. Und bei meinen Spielen hatte ich sehr, ich hatte es nicht vergessen, Jungs, alles 5.
Alles 5, okay. Gut. Ja, dann
kannst du. Volcano habe ich mir übrigens angeguckt auf der Spiel, doch gespielt habe ich es nicht, aber ich habe es mir erklären lassen. Sieht auf jeden Fall nicht nur schön aus, sondern hörte sich auch richtig gut an. Und das, was du jetzt auch erzählst, lässt mich wahrscheinlich auch demnächst mal eine Runde spielen.
Das hat mich auch so an die alten MB-Spiele und so erinnert, wo du so ganz viel Sachen machen kannst. Ne? Wenn du eine Kugel irgendwo reinwirfst, dass dann irgendwo was passiert. Ne?
Um wieder zu Disneyland Paris zurückzukommen.
Ja, genau. Aber sowas habe ich damals geliebt. Ne?
Also meine Einladung an Jan Böhmermann melde ich. Der kommt doch auch aus Bremen. Phil, mach mal was.
Phil, mach mal was.
Ich spiele auch mit ihm hier dein Bremer Stadtmusikantenspiel. Ich kauf's dir ab.
Okay. Ja, mal. Ja, dann. Jetzt hat er den Finanzer erwischt, ja. Nee, sehr gut. Dann würde ich mit meinem letzten Spiel mal aufatmen. Und zwar in alter Manier habe ich ja noch mal in die Trickkiste oder in die Oldies mal reingegriffen. Ich hatte mir ja mal vor, hatte ich ja das auch mal erzählt gehabt, ne, vor ein paar Jahren mittlerweile schon, mal von bestimmten Verlagen versucht, alle Spiele zu kaufen, die sie so gemacht hatten. Und da hatte ich mal so eine Phase, das hat dann mit Hans im Glück. Hans im Glück hat ja echt viele tolle Spiele rausgebracht, auch so im Kenner, also gerade Kennerspielbereich. Und meines Erachtens auch eine sehr gute Qualität beibehalten über Jahre. Und da kam ich jetzt endlich mal zu spielen. Das hat jetzt länger gedauert. Das hat jetzt lange auf dem Pile of Shame gehockt. Und zwar rede ich von Pantheon, ein Spiel aus 2011 von Bernd Brunhofer und Illustration.
Jetzt kommt Carcassonne. Bitte? Ich dachte, jetzt kommt Carcassonne.
Nein. Und von Franz Wowinkel in also die Illustration, genau. Den Bernd Brunhofer kennt man vielleicht noch. Vielleicht kennt ihr das Spiel St. Petersburg noch oder auch Stone Age. Genau, beides ja auch bei Hans im Glück rausgekommen. Und den Franz, den kennt man natürlich auch aus ganz, ganz vielen Spielen, wo er dann halt auch mitgewirkt hatte. Also von Spielen, wo man nicht gedacht hätte, hat da wirklich ein Designer drüber geschaut, also ein Artist zum Beispiel von Sechs nimmt, ja. Die hat er nämlich auch illustriert.
Wobei die Cover immer ganz süß sind davon.
Das ist richtig, ja. Aber ich fand auch da, es ist wieder schöne Illus und ja, ein wie soll ich sagen, also jeder hat so seine Zeit, ja. Also gerade bei Illustratoren, finde ich, gibt es dann halt so bestimmte Peak-Zeiten, wo du halt gesehen hast, okay, da hat er ganz viel gemacht und das war eben meines Erachtens auch zu der Zeit relativ stark seine Zeit. Genau, also, aber was machen wir in Pantheon? Also Völker, Götter, Monumente heißt das, ist ein recht interessantes Spiel mit vielen schönen Mechanismen an der Stelle. Wir spielen über 6 Epochen, versuchen in diesen Epochen, also Runden, die Gunst der Götter und Halbgötter uns zu sichern, um Punkte entsprechend zu sammeln. Und wir versuchen auch Monumente, das ist dann Säulen, auf dem großen Spielbrett eben zu platzieren. Und was halt irgendwie ganz cool ist, die haben halt diese Kulturgeschichte mitverarbeitet im Thema des Spiels. Denn jede Runde fängt so an, dass man, also jede Runde besteht quasi aus 3 Phasen. Einmal die Aufstiegphase, also Vorbereitung der Epoche, Aufstieg des Volkes, dann Blütezeit des Volkes, das ist die Zugphase, und dann wird quasi noch aufgeräumt in der dritten Phase. Das ist der Niedergang des Volkes, also quasi alles das Nachbereiten oder das Vorbereiten auf die nächste Runde. Das Lustige tatsächlich, also Aufstieg des Volkes ist, du ziehst ein Plättchen und es gibt halt verschiedene Völker, da gibt's die Römer, die Gallier, die Perser, die Griechen etc. Und die spielst du quasi nur in einer Runde und die bringen eben zusätzlich noch eine Sonderfähigkeit, die quasi nur in dieser einen Runde getriggert wird. Also du hast 8 Völker insgesamt, heißt jedes Spiel ist ein bisschen anders, aber schon vorab gesagt, doch irgendwie alles gleich. Ist ziemlich, ziemlich nah beieinander. Genau, also Vorbereitung, also ein Spielbrett. Wir ziehen ein Volk, bereiten das entsprechend vor, bereiten Beuteplättchen vor und es wird je nach Spieleranzahl eine Anzahl an Götterplättchen aufgedeckt. Und dann kommen wir eigentlich schon zur Blütezeit des Volkes, also zur Zugphase. Und dann kannst du mehrere Sachen machen, also genau eine Aktion im Uhrzeigersinn. Du kannst entweder dich bewegen über die Map, das ist die Europakarte. Du kannst einkaufen, dann kannst du Karten kaufen, Opferplättchen kaufen. Du kannst auch Götterplättchen kaufen und dann gibt es noch die Möglichkeit, Karten nachzuziehen. Bewegung ist relativ einfach. Da läufst du über die Map quasi von dem Tempel, der am Anfang gesetzt wird mit dem Volk, was ausgesucht worden ist. Und dann kannst du da mit, das ist auch ganz lustig, mit Holzmiepeln, die wie Füße ausschauen, die kannst du platzieren. Das auf jedem Feld einen Fuß, um dich dann entsprechend zu bewegen. Du hast nur eine begrenzte Anzahl, mit denen musst du haushalten. Und da kannst du eben auch versuchen, deine Monumente etc. zu platzieren. Die sind, man ahnt es schon, wichtig für die Wertungen, die es im Spiel auch noch gibt. Dann kann man, wie gesagt, einkaufen. Es gibt eben die Möglichkeit, Opfergaben oder Opferplättchen zu kaufen. Die braucht man nachher, um Götterkarten zu kaufen, also Götterplättchen zu kaufen. Und man kann Götterkarten kaufen, indem man entweder die Plättchen hat, die gibt man nicht ab, oder indem man Karten abwirft. Und das willst du halt machen. Die Götter haben nämlich Vorteile. Einmal kosten sie entsprechend Opfer, du musst diese Opfer dann erbringen, also Karten abgeben oder eine gewisse Anzahl haben und dann haben die Vorteile, wie zum Beispiel, du bekommst Halbgötter, du bekommst billigere Preise, wenn du was einkaufen möchtest, du bekommst dauerhaft einen Schritt mehr, solche Geschichten. Du kannst ein paar Regeln ignorieren, also einfach ganz klassisch die Verbesserung an der Stelle. Du solltest es aber auch machen, das ist nämlich eine Runde wird getriggert, also das Ende einer Runde wird getriggert, indem man entweder alle Götter gekauft hat, wenn man das gemacht hat, dann kriegt man auch nochmal 3 Punkte extra, oder alle Beuteplättchen, die mit dem Volk verteilt werden, wurden weggenommen und dann beginnt quasi schon das Abräumen und Aufräumen und die Vorbereitung auf die nächste Epoche, also auf das neue Volk. Das ist alles echt cool. Es ist ein schönes Kennerspiel, was halt echt mal ein bisschen anders ist, was so ein bisschen dieses Antike als Vibe hat, was mit Göttern sich beschäftigt, was ja auch schön ist. Und ich fühlte mich da echt wunderbar unterhalten. Ich habe es auch immer gewonnen. Ich muss aber feststellen, dass wenn man es nicht gewinnt, es keinen so großen Spaß macht, weil es ist halt auch wieder ein Spiel, was ein bisschen in der Zeit stehen geblieben ist. Was glaube ich auch nicht so ganz modern damals in der Zeit war. Du hast null Chance, irgendwie was aufzuholen. Wir haben es jetzt ein paar Mal versucht. Wenn einer wegrennt, dann rennt er entsprechend weg, was ein bisschen schade ist, weil ne, kaufst du dir zum Beispiel alle oder viele Götter, dann kommst du entsprechend schneller voran, weil du bekommst ja einmal Punkte für die Götter und wenn du den letzten Gott noch gekauft hast, dann bekommst du zusätzlich nochmal 3 Punkte. Es ist wirklich so, dass du da übermäßig gefühlt belohnt wirst und dann kannst du dir auch mit bestimmten Plättchen, also mit diesen Opferplättchen, die gibst du nicht ab. Und die kannst du aber auch upgraden. Also du kannst die entweder kaufen oder eben upgraden. Und wenn du die auf, sag mal, 4 hochgeboxt hast, dann kannst du dir anfangen, jede Götterkarten zu kaufen. Du kommst da einfach nur noch schnell dran. Und das so ein bisschen, ja, ich verstehe, warum man es gemacht hat, weil man einfach dann auch das Spiel wird schneller mit der Zeit, weil einfach diese Götterkarten schneller weggekauft werden. Aber wenn das einer gemacht hat und der andere nicht, dann guckt er einfach blöd aus der Wäsche. Bisschen schade. Nostalgie-Punkte würde ich sagen 7. Ist-Punkte würde ich sagen 6. Es ist einfach nicht so schön gealtert. Also es ist jetzt etwas, wo ich sage, ich bin froh, es gespielt zu haben. Ich muss es nicht nochmal spielen oder nicht behalten. Wenn man mich aber drauf ansprechen würde, würde es denn nochmal mit mir spielen, würde ich auf jeden Fall ja sagen.
Spannend. Ich hab jetzt sehr, sehr lange zugehört. Ich habe wenig Erfahrung mit so ganz alten Spielen tatsächlich. Ganz alte, in Anführungsstrichen.
Ganz alten, ja. Also nein. 14 Jahre.
Aber ich bin erst wieder so richtig eingestiegen mit Agricola, glaube ich, in das Brettspiel-Hobby. Ich hatte davor so eine lange Off-Phase. als Kind immer viel gespielt.
Terraforming Mars, also es dauerte. Ja.
Genau, und alles, was vor Agricola ist, habe ich noch so einen großen blinden Fleck, den ich gewählt bin irgendwie. Ja, ist wahrscheinlich älter.
Guck mal, Agricola ist 2007 rausgekommen, ne? Also bitte nicht unterschätzen, aber Agricola ist...
Neuauflage.
Es ist einfach, Agricola ist nicht in der Zeit stehen geblieben. Agricola ist tatsächlich ein Klassiker, den du immer noch spielen kannst. Natürlich gibt es mittlerweile gestreamlinedere Geschichten, aber es fühlt sich nicht so alt an, tatsächlich, wie das Pantheon sich gefühlt hat. Und Pantheon ist jünger.
Ja, ich glaube, ich bin nicht zum Release von Agricola dazugekommen, sondern kurz danach wahrscheinlich wieder durch einen Freund, der mir das gezeigt hat. Hab dann aber in der Zeit halt wenig aufgeholt. Also wenn man erst wieder so startet, dann kauft man sich irgendwann sein zweites, drittes Spiel. Aber bis man merkt, okay, ich bin tiefer in dem Hobby drin, als ich es bisher dachte, ist die Zeit halt ein bisschen davon gerast. Und da habe ich nicht viel nachgeholt tatsächlich. Habt aber Bock drauf eigentlich. Und es klingt eigentlich schon spannend und...
Generell versuche ich hier nachzuholen, weil es kommen so viele Spiele raus, kommen ja viele neue Spiele raus und wir sind ja alle so Süchtige, die immer auch den neuesten Scheiß da auch spielen wollen. Es lohnt sich immer, also ich sage ja immer, das ist die Suche nach dem heiligen Gral, ne? Nach dem Spiel, was dir wirklich gut gefällt, was irgendwie in der Zeit aber untergegangen ist. Und es gibt wirklich echt tolle Spiele da draußen, auch ältere Spiele, die einfach Bock machen, ne? Die du wunderbar runterzockst. Und man muss halt aber auch sagen, teilweise, und das muss jetzt auch bei Pantheon sagen, die Regeln total eingängig, schnell erklärt, also für ein Kennerspiel, ne? Das ist jetzt kein Familienspiel, aber Kennerspielniveau, also schnell erklärt. Und es macht einfach Bock. Du weißt gleich, wo du hingreifen musst. Da habe ich teilweise bei neuen Spielen, die ein bisschen Komplexität haben, größere Probleme. Da mittlerweile auch ganz arg bei Lacerda, der einfach ja nur noch versucht, komplizierte Spiele zu machen. Also sind natürlich immer Experten, aber es gibt manchmal versucht man einfach, ne, was noch komplexer zu machen. Und da tendiert es auch irgendwie die letzten Jahre hin. Und diese Leichtigkeit von vor über 10 Jahren, die ist eigentlich ganz schön.
Ich bin durch Zufall jetzt gezwungen worden, in Anführungsstrichen, alte Spiele kennenzulernen. Und zwar war ich, das ist jetzt vielleicht 2 Wochen her, vor kurzem gemütlich spazieren in meiner alten Wahlheimat Hamburg, gemütlich zwischen Reeperbahn und Hafenstraße.
Einfach spazieren, ja.
Nee, es war helllichter Tag, es war schönes Hamburger, feiner
Das macht in Hamburg auch nichts aus.
Stimmt, ja. Bin ich an einer Kiste zu verschenken vorbeigelaufen und habe da einen Top-Instand Adel verpflichtet rausgezogen.
Boah, geil.
Komplett.
Das habe ich auch
mit
noch.
Mit allen Karten, mit allen Holzfiguren, die dabei waren, habe ich natürlich mitgenommen. Und wurde an dem Tag, ich war noch in 2, 3 Cafés irgendwie, habe hier und da mal was getrunken. Kaffee, wurde 3-mal unterwegs angesprochen, was das für ein geiles Spiel ist. Das haben sie ja ewig nicht gesehen, das haben sie früher als Kinder immer gespielt. Da freue ich mich drauf. Also das liegt sehr griffbereit im Regal und wird sicher sehr, sehr bald gespielt.
Ein Muss?
Spiel des Jahres 1990.
Mhm. Bei mir ist das noch fast alles Neuzustand. Nie gespielt. Steht bei mir OVP. Im Regal. Nee, OVP nicht, aufgemacht wurde es, aber... Ist wirklich noch so komplett zu. Das hat man nie gespielt. Ich habe das aber immer mitgenommen bei jedem Umzug. Und ja, keine Ahnung, ich habe es immer noch unten stehen. Im Keller.
Ich muss ja mit Entsetzen feststellen, dass der Bernd, wie heißt der, Brunhofer, ja auch einen Carcassonne mitgemacht hat.
Ja, habe ich eben auch gesehen. Ja.
Genau, das Prähistorische, ne? Also ich weiß gar nicht, wie das aufs Deutsch heißt. Wie hieß es denn auch? Jäger und Sammler, ne? Genau. Das hatte er mitgemacht. Ja, interesting. Ja, der hat ja auch mal seine Zeit gehabt.
Gut.
Sehr schön. Da sind wir ja schon ans Ende unserer Folge angelangt. Das ging irgendwie schnell.
Ja, stimmt. Apropos, wo wir bei Kickstarter vorhin ja waren, das Agricola wird ja auch neu aufgelegt. Da wäre ich dabei.
In der Zombie-Version oder in der normalen Version? In
beiden Versionen.
Ja, ich auch. Also ich bin, habe ich ja vielleicht...
I'm not so sure yet.
Aber 2 bis 3 Mal haben wir es ja wahrscheinlich in der letzten Stunde gehört. Ich bin so ein kleiner Agricola-Fanboy, dass es auch da hat auch Final Frontier Games nicht genug Wunden hinterlassen, da bin ich komplett drin. Also nehmt ja, mein Geld.
Ja, mir auch ähnlich.
Hier ist meine Kreditkarte, schick mir Agricola, so geil es geht. Acryl-Token, keine Ahnung, was wir brauchen. Von mir aus echtes Getreide reinpacken, ist alles cool.
Echtes Getreide rein, das war eine schöne Allergie, wenn das aufmacht.
Ich bin aber echt gespannt, wie sie das machen wollen. Ne? Also man hat ja einiges an Möglichkeiten. Jetzt, ich rede jetzt nur von Agricola, ohne jetzt Zombies. Das ist ja, ich nehme an, dass Agricola Zombie ist nochmal was, ist, wird ein anderes Spiel sein. Mit Anleihen von Agricola, aber Agricola normal, was man da halt nochmal hier Deluxe feiern kann. Da bin ich mal echt, echt gespannt.
Alter, ja, also, wahrscheinlich wieder sehr viel Acryl am Start. Also, 3D-Zäune.
Ab sofort nennen wir es nur noch Acrycola.
Acrycola. Ich werde auf jeden Fall auf dem nächsten Spiel, meistens sieht man ihn ja irgendwo, wir haben ihn auch schon mal getroffen, Phil, Uwe Rosenberg fragen, ob es seine Idee war, da ein paar Zombies aus den nicht bestellten Ackern auferstehen zu lassen.
Ah, wahrscheinlich nicht.
Aber also eine Möglichkeit wäre ja, jedes Feld, was du nicht bewirtschaftest, dass da dann quasi ein Zombie rauskommt.
Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen Bonanza mit reinbringen, dass du irgendwie so ein Bodenfeld noch hast.
So ein Boden mit Waffen, die dann die Zombies dann...
auch gut, ja.
Ah ja, ich
es gibt doch hier die... Es gibt doch so eine Revolverbohne, gibt es da diese Cowboy-Bohne?
Ja.
Die kann die Zombies dann abknallen.
Na, das ist, ich sehe schon.
Wir haben Ideen. Ja, ja.
Herr Rosenberg, wenn Sie das hören. Ja, genau. Wir stehen als Co-Autoren zur Verfügung. Nee, sehr schön. Es war mir ein Fest. Daniel, vielen Dank. Das machen wir gerne wieder.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gemerkt, es gibt einen Unterschied zwischen Podcast aufnehmen und Reels schneiden oder YouTube-Videos machen. Da bin ich ja ein Fan davon, einfach 120 Mal den gleichen Satz zu sagen und am Ende doch den ersten zu nehmen. Das war hier nicht möglich, aber ich hoffe, ja, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Es
kommt auch alles ungefiltert raus.
Ja, ich habe es befürchtet.
No filter. Vielleicht muss ich ab und zu mal was piepen, aber ansonsten.
No filter. Ne, sehr schön. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören, wie immer bei Anregungen, Änderungswünschen etc. gerne melden. Ich bin ja mittlerweile auch fleißig auf, gerade bei Spotify zum Beispiel, eure Kommentare zu beantworten. Gerne weiter so. Ansonsten vielen Dank. Wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Woche, Wochenende, je nachdem, wann ihr uns hört. Und ja, sage bis zum nächsten Mal.
Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und natürlich bei dir, Daniel, dass du hier warst und dabei warst. Und gerne wieder. Ja, du bekommst jetzt gleich noch dein Abschlusswort. Und deswegen sage ich dann auch bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Hören. Und dann darf in alter Manier jetzt Daniel natürlich seine Schlussworte noch richten und gerne auch Werbung machen. Dann, bis dann, tschö.
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung an euch beide. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, alles war cool und ihr habt es verstanden und ich habe mich nicht zu ungeschickt angestellt. Ja, folgt mir gerne. Ich freue mich über jeden Follower, den ich gerade auf YouTube, wo ich jetzt anfange und bei atemberaubenden 55 Followern stehe. Ich freue mich auf, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und wenn es euch gefällt, natürlich nur dann zu folgen und freue mich, euch alle mal auf irgendwelchen Messen zu sehen und mit euch Spiele zu spielen. Das, was uns hier zusammengebracht hat, ist doch immer das Schönste. Vielen Dank.
Ja, bis denn. Tschö.
Ciao.